Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Ehringshäuser. Ich freue mich, mal wieder hier nach Hause zurückzukehren. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Heiko und ich habe einen Großteil meines Lebens hier in Ehringshausen zugebracht. Mein Elternhaus ist direkt neben dem Döner. Und vor 9 Jahren bin ich weggezogen nach Eding, in den Dillkreis, fast. Und ich freue mich mal wieder hier zu sein. Wer noch mehr wissen will, kann mich nachher fragen, auch die, die mich kennen. Risikobereit, was riskieren? Darum soll es heute in diesem Gottesdienst gehen. Kennt ihr Tony the Tiger? Tony the Tiger war eine Werbefigur der 80er und 90er Jahre. Und zwar hat der Tiger für Frühstückszerealien des Hauses Kellogg's Werbung gemacht. Und zwar für die Frosties. Und da gab es Werbespots, die liefen alle total amerikanisch nach demselben Muster ab. In diesen Werbespots gab es einen Teenager, ein älteres Kind, was irgendwie total mutlos war. Zum Beispiel sitzt da ein junges Mädchen mit einem Paddel und einer Schwimmweste, völlig mutlos am Rand eines reißenden Flusses. Lachend ziehen Jungs mit dem Kanu an ihr vorbei und sie traut sich nicht. Oder ein junger Kerl sitzt in der Eishockey-Ausrüstung völlig frustriert am Rande des Eisfelds. Die Gegner gehen aufs Spielfeld und machen sich total lustig über ihn. Frustriert. Aber dann kommt Tony the Tiger mit seinen Frühstücksflocken. Und der Motivationssong: Lass ihn raus, den Tiger, zeig ihn, dass du es kannst. Denn Kellogg's Frosties schmecken so, die wecken den Tiger in dir und dir. Mich hat das total begeistert. Ich hätte das als Jugendlicher tonnenweise in mich reingeschaufelt. Mich hat das total angesprochen. Eine unlösbare Herausforderung. Und dann kommt der passende Motivationsschub und zack, geht mir das Risiko ein. Zack, mag man es. Im heutigen Predigttext haben wir eine ganz ähnliche Situation. Wir haben einen jungen Mann, der sich eine Herausforderung nicht richtig zutraut und einen Motivationsschub braucht. Ich lese aus Jeremia 1, die Verse 4 bis 6. Das Wort des Herrn erging an mich. Er sagte zu mir: Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich aber wehrte ab. Ach Herr, du mächtiger Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin noch zu jung. Ich weiß nicht, wie eure erste Reaktion auf so einen Text ist. Eine Berufungsgeschichte, die jemand ablehnt, weil er sagt, ich bin zu jung. Bei aller Liebe, dafür sind wir zu alt. Zu jung sind wir schon lange nicht mehr. Und so war meine erste Reaktion auf diesen Predigttext, dass ich mir gesagt habe, ach nee, so ein Text, der passt doch überhaupt nicht. Auf die Leute, zu denen du sprichst, auf die Zielgruppe, auf die jetzige Situation. Außerdem war dieser Text schon einmal ein Text, über den ich schon mal gepredigt habe. Ich wähle meine Predigttexte meistens nach der Perikope. Der Text war vor ein paar Wochen dran und habe ich nachgeguckt, siehe da, Perikope wiederholt sich alle 6 Jahre, das sind die vorgeschlagenen Predigttexte. 2020 habe ich schon mal über den Text gesprochen. Ach nee, so ein blöder Text. Und ich saß da so ein bisschen wie der junge Mensch in der Werbung und habe Kellogg's Frosties gebraucht. Und dann musste ich nachdenken über den Text. Mensch Heiko, Mitarbeiter fehlen doch, zumindest in meiner Gemeinde, an allen Ecken. Da passt der Text doch eigentlich ganz gut. Als Mitglied der Gemeindeleitung, da ist man irgendwo am Lückenstopfen und schaut, wo findet man jemanden? Wer findet sich denn für eine Aufgabe? Ich hatte vor kurzem in Eding, wo ich herkomme, ein Gemeindeheft, Jubiläumsheft aus den 90er Jahren und habe gestaunt, was da im Gemeindehaus noch alles los war. Und heute kommt einem das manchmal so vor wie so in einem Wildwestfilm. Kennt ihr das? Wo so diese Büsche durchgeweht werden. Ich weiß nicht, wie es hier bei euch in Ehringshausen ist. Aber wenn man Leute fragt und will sie zur Mitarbeit gewinnen, dann ist es manchmal so, dass es alles Mögliche an Argumenten gibt und Ausreden, warum jemand gerade nicht kann. Warum es gerade nicht passt, warum es gerade schwierig ist. Und als ich weiter über den Text nachgedacht habe, musste ich den Blick in den Spiegel wagen. Und mir eingestehen, auch ich finde 1000 Ausreden und Argumente, warum eine Anfrage gerade nicht passt. In dem Text sagt Jeremia, ich kann das nicht tun, ich bin zu jung. Und Wenn man sich die große Aufgabe ansieht, die Gott ihm hier geben will, finde ich das eigentlich erstmal sympathisch, dass der sagt, ich bin zu jung, das schaffe ich nicht, das ist viel zu groß für mich. Ich habe eher Angst vor denen, die sofort die Ärmel hochkrempeln und sagen, ich bin dein Mann, ich bin berufen, klar, ich bin von mir überzeugt, ich bin das Meisterstück, lass mich mal machen. In der Bibel ist es eher so, dass so viel Selbstüberzeugung ganz oft der erste Schritt ist dafür, dass alles schief geht. Ein Petrus, der sagt, Herr, ich gehe mit dir ins Gefängnis, ich gehe mit dir in den Tod, der endet dann beim krähenden Hahn und bitteren Tränen. Da finde ich das bescheidene, zurückhaltende Nein des Jeremia eigentlich ganz gut. Der Jeremia hört den Ruf Gottes und sieht auf sich und sagt, packe ich nicht, kann ich nicht, dafür bin ich ungeeignet. Ich bin zu jung. Zunächst mal die Anmerkung, Gott beruft in der Bibel nicht nur die jungen Leute. Wenn man die Bibel gut liest, dann hat man eher den Eindruck, dass Gott oft Humor daran findet, alte Leute zu berufen für seine Aufgaben. Ein Abraham war 75, ein Mose war 80, als ihre Reisen losgingen. Alter scheint bei Gott keine Rolle zu spielen. Es geht in der Geschichte gar nicht darum, dass der Jeremia zu jung ist, sondern dass der Jeremia für eine Aufgabe berufen wird und auf sich selbst sieht und sagt, nee, dafür bin ich ungeeignet, das kann ich gar nicht. Beim Jeremia ist es das Alter. Der Gideon, der ist grundsätzlich viel zu ängstlich und traut sich überhaupt nicht. In Jesaja, der sieht auf sich selbst und sagt, ich bin viel zu unheilig, wie soll ich das machen? In Jona, der hat einfach keine Lust und macht auf den Hacken kehrt und rennt in die andere Richtung. Und Mose sagt, ich kann nicht reden. Und die Liste könnte man noch weiterführen. Und auch wir haben doch ganz viele Argumente, warum es gerade nicht passt. Wir sind zu jung, das ist zu stressig. In der Gruppe, das sind die falschen Teilnehmer oder die falschen Mitarbeiter. Und manchmal haben so Argumente sogar einen ganz frommen Anstrich. Ich mache doch schon so viel. Jetzt noch eine Aufgabe, das muss doch nicht sein. Als ich über den Text nachgedacht habe, habe ich dann darüber nachgedacht, über so eine theologische Grundsatzdebatte. Es ist immer sicherer, man führt so theologische Grundsatzdebatten. Hat Gott wirklich mit jedem Einzelnen so einen Plan wie hier mit dem Jeremia? Oder ist das was Außergewöhnliches, dass der Jeremia so eine Aufgabe kriegt? Gilt das für alle? Ist das übertragbar oder nicht? Und irgendwann, als ich darüber nachgedacht habe, musste ich mir eingestehen, Heiko, versteckst du dich nicht hinter der Frage? Geht es hier wirklich um die ganze Welt oder geht es darum, dass Gott dir eine Aufgabe geben will und du dich drückst? Dass du dich für untauglich hältst, dass du nicht willst? Es geht nicht um die ganze Welt, sondern es geht darum, wie reagiere ich, wenn Gott sagt, ich will dich in der Mitarbeit haben. Ich habe einen Plan für dich, ich habe eine Aufgabe für dich. Ich habe dir Menschen aufs Herz gegeben. Ich habe dir Talente gegeben. Was machst du damit? Und dann brauche ich keine Antwort für die ganze Welt, sondern ich brauche eine persönliche Antwort auf die Anfrage, die Gott mir stellt. In Johannes 21 wird eine ganz spannende Situation beschrieben. Da ist der auferstandene Jesus und Simon Petrus, der ihn gerade verleugnet hat. Und Jesus fragt ihn, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, weide meine Lämmer. Ein ganz persönlicher Dialog. Und dann schaut er Simon Petrus in diesem Dialog den Johannes an und sagt, Herr, was wird aber mit diesem? Und Jesus blockt das. Wenn ich will, dass dieser bleibt, bis dass ich komme, was geht's dich an? Folge du mir nach. Folge du mir nach, darum geht es. Wie sieht deine Antwort aus auf Gottes Frage? Wie reagierst du, wenn Gott dich ruft? Wie reagierst du mit der Anfrage Gottes, mit der Aufgabe, die er dir geben will? Und ja, ich bin überzeugt davon, dass Gott mit jedem von uns einen Plan hat, mit jedem von uns was vorhat. David dichtet mal im Psalm 139, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Wir haben einen Gott, der Schöpfer aller Dinge ist. Und der uns gemacht hat, jeden Einzelnen von uns. Der in uns viele Talente und Gaben hineingelegt hat und der einen Plan mit uns hat. Früher in der Jungschar, als die Welt noch schwarz-weiß war, haben wir gesungen, nicht durch Zufall stehe ich hier, Gott hat mich gemacht. Kennt ihr das Lied noch? Manche nicken, manche schütteln mit dem Kopf, kann gleich im Gemeindecafé mal angesungen werden. Zu Jugendkreiszeiten haben wir das Lied gesungen von Jürgen Werth, vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, du bist du. Das Lied werden wir nach der Predigt singen. Gegen Jeremias Ausreden der eigenen Jugend und fehlenden Erfahrung findet Gott jetzt drei Argumente. Und die sehen wir uns nochmal genauer an. Vielleicht hat der ein oder andere, der vorhin den Bibeltext aufgeschlagen hat, den ich zitiert habe, gemerkt, der Heiko hat gefuscht. Der hat einen Teil von Vers 4 gelesen, hat einen Sprung gemacht und im Vers 6 weitergelesen. Keine Angst, ich lese jetzt den Vers 5. Im Vers 5 kommt nämlich das erste Argument, warum der Jeremia trotzdem was riskieren soll. Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt, denn zu Propheten über die Völker habe ich dich bestimmt. Das erste Argument. Du glaubst, du bist unzureichend. Dagegen sagt Gott, ich kenne dich durch und durch. Ich kannte dich schon vor deiner Geburt und hatte da schon einen Plan mit dir. Ich kenne dich bis ins Kleinste. 4 Verben gibt es hier, wo Gott ausdrückt, wie und was er mit Jeremia vorhat. Ich erkannte dich oder ich kannte dich. Ich bereitete dich und machte dich. Ich habe dich ausgesondert oder geheiligt und ich habe dich bestellt zum Propheten. 4 Verben, die alle im Perfekt aufgelistet sind. Jetzt kommt der Lehrer aus mir raus. Das Perfekt ist eine Zeitform, die ausdrückt, das, was in der Vergangenheit schon festgemacht wurde, was bis ins Jetzt, bis ins Heute Auswirkungen hat. Gott sagt dem Jeremia, ich habe das schon lange geplant und das gilt jetzt, das ist noch aktuell. Und das erste Verb ist ein überraschendes. Ich kannte dich oder ich erkannte dich, noch bevor ich dich bereitet habe, noch bevor ich dich gemacht habe. Da würde man doch sagen, das ist die falsche Reihenfolge, oder? Eigentlich wird man doch erst gemacht. Aber Gott hatte schon einen Plan, bevor er uns gemacht hat. Ein Ausleger vergleicht das mit so einem Bildhauer. Michelangelo konnte das wohl. Der hat sich so einen Granitblock angeguckt, oder Marmor besser, und hat dann schon gesehen, was daraus werden kann. Was für ein Kunstwerk er daraus machen kann. Und so ähnlich hat Gott schon gesehen, was er aus uns machen kann. Total genial. Er erkannte uns. Ein Verb, das total spannend ist. Im Hebräischen steht hier das Verb Yada. Das heißt komplett kennen, durch und durch kennen, bis ins Kleinste kennen, ganz intim kennen. Yada, erkennen, ist das Verb, was in 1. Mose 4, Vers 1 steht. Da heißt es, Adam erkannte sein Weib Eva und sie wurde schwanger. Bis ins Intimste kennen, wie Mann und Frau, bis ins Kleinste kennen, so kennt Gott uns. Kennt ihr das, dass man manchmal über sich selbst erschrickt? Dass man auf einmal so einen Gedanken hat und denkt so, uiuiui, wo kam das denn her? Gott kennt uns bis in diese Gedanken hinein, bis in die Dinge hinein, die uns vielleicht manchmal über uns selbst erschrecken. Wenn wir zu Gott kommen mit irgendwas, was wir tun oder was wir denken oder was wir fühlen, dann sagt Gott nicht zu uns, wie konntest du nur, das hätte ich ja nie von dir gedacht. Sondern Gott kennt das schon, Gott weiß das schon. Ich kann Gott damit nicht überraschen. Er kennt unsere Stärken und unsere Schwächen, er kennt unser Potenzial und auch unsere Unzulänglichkeiten. Er hat uns gemacht. Das Dritte, er hat uns geheiligt. Der Begriff geheiligt bedeutet, dass Dinge für Gott reserviert sind, dass Dinge für Gott zur Seite gelegt wurden, ausgesondert wurden. Ich habe die Hand auf dich gelegt, so sagt eine Auslegung, so sagt eine Bibelübersetzung. Gott sagt Jeremia, ich habe dich für mich reserviert. Ich will, dass du zu mir gehörst. Unser Pfarrer hat neulich mal einen sehr interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, das Verb heilig oder das Adjektiv heilig heißt zuallererst, wem es gehört. Und nicht, was für eine Qualität was hat. Heilig heißt, wem es gehört und nicht, was für eine Qualität es hat. Die Qualität kommt vielleicht rein, wenn man weiß, zu wem es gehört und was der daraus macht. Aber das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, dass Gott sagt, du gehörst mir. Und so wird Jeremia als Viertes bestellt. Jeremia bekommt nicht irgendeinen Einberufungsbescheid von irgendeinem Kreiswehrersatzamt, sondern den Spezialauftrag, den Gott für ihn vorhat. Gott bestellt den kleinen Jeremia, den Jüngling, den Knaben, zum Propheten für die Völker. In der englischen Übersetzung heißt es, my spokesman, mein Pressesprecher, mein Botschafter. Und das gilt auch für uns, dass wir die Botschafter Jesu sind. Paulus schreibt den Korinthern mal, als Botschafter von Christus fordern wir euch auf, im Namen Gottes, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Du und ich, wir sind Christi Pressesprecher. Botschafter in unseren Familien, an unserer Arbeitsstelle, in unseren Straßen, bei unseren Nachbarn, bei unseren Kollegen, hier in Eringshausen und für die Völker der Welt. Und da führt kein Weg dran vorbei. Du und ich, wir sind Gottes Pressesprecher. Die Leute gehen sonntags selten in Gottesdienst. Die Leute lesen leider selten in der Bibel. Aber sie sehen dich und sie sehen mich und sie lesen uns. Es hat mal jemand den schlauen Satz gesagt, ich weiß leider nicht wer. Wir Christen sind die am häufigst gelesene Bibel der Welt. Leider sind wir nicht die beste Übersetzung. Wir Christen sind die häufigst gelesene Bibel der Welt. Leider sind wir nicht die beste Übersetzung. Also das erste Argument Gottes gilt aber genauso, wie es für den Jeremia gilt, auch für mich und dich. Ich habe dich gemacht. Ich kenne dich durch und durch. Und ich will, dass du mitarbeitest. In den Versen 7 und 8 finden wir das zweite Gegenargument. Aber der Herr antwortete mir, sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende und verkündige, was ich dir auftrage. Hab keine Angst vor den Menschen, denn ich bin bei dir und schütze dich. Das sage ich, der Herr. Der Jeremia, der sieht auf sich selbst, auf seine Fähigkeiten und sagt, boah, keine Chance, untauglich. Und dann antwortet Gott und sagt, aber, doch. Und Gott packt jetzt nicht hier einen Motivationshammer auf, er kommt nicht mit einer Schale Frühstücksflocken und klopft dem Jeremia auf die Schulter, sondern er gibt ihm die Zusage, hab keine Angst, ich bin dabei. Ich gehe mit. Ich bin dabei und deshalb wirst du errettet. Ich bin dabei und deshalb packen wir das. Fürchte dich nicht, hab keine Angst, ich bin da. 365 Mal findet sich angeblich diese Zusage in der Bibel, für jeden Tag einmal. Ich bin da, fürchte dich nicht. Sieh nicht auf dich, auf deine Kraft, auf deine Fähigkeiten, sieh nicht auf den Auftrag, sieh nicht auf den Gegner, sieh nicht auf das große Heer, sieh nicht auf die große Aufgabe, sieh nicht auf die Wellen und den Sturm, sieh auf mich, ich gehe mit. Es hat einmal jemand auf die Formel gebracht, meine Ohnmacht und Gottes Allmacht ergeben des Glaubens Vollmacht. Meine Ohnmacht, dass ich sage, ich kann es nicht. Und Gottes Allmacht, das ergibt des Glaubens Vollmacht. Und das muss der Jeremia lernen und das muss ich lernen. Es kommt nicht auf mich an, sondern auf den Gott, der dabei ist und der stark ist und der kann. Auch wenn ich selbst zittere und zage und mir eigentlich gar nichts zutraue. Ein Ausleger hat gesagt, dieser Text ist eigentlich eine Zumutung. Der junge Jeremia kriegt so eine riesige Aufgabe. Und dann hat er Zumutung anders geschrieben, eine Zumutung, wo ihm Mut gegeben wird durch den, der dabei ist. Hudson Taylor, der China-Missionar, hat mal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben an Gott, sondern Glauben an einen großen Gott. Es kommt nicht darauf an, wie stark dein Glaube ist, sondern wie groß der Gott ist, an den du glaubst. Gott sagt, ich kenne dich und ich gehe mit. Und das Dritte, Gott sagt, ich begabe dich. Vers 9. Dann streckte der Herr seine Hand aus und berührte meine Lippen und sagte, ich lege meine Worte in deinen Mund. Wenn Gott uns zu einer Aufgabe beruft, dann gibt er uns auch Fähigkeiten, dann gibt er uns Talente, dann gibt er uns Worte. Wie viel mehr gilt das für uns heute, die wir den Heiligen Geist haben? In Johannes 16 sagt Jesus mal, es ist gut für euch, wenn ich weggehe, denn wenn ich weggehe, kommt der Tröster zu euch, der Helfer. Und dieser Helfer, der wird uns helfen und die passenden Worte geben. Soufflieren, in den richtigen Situationen die richtigen Worte geben. Gott legt Talente und Fähigkeiten in uns hinein. Er will, dass wir sie entwickeln, dass wir was riskieren, dass wir losgehen, dass wir den Mut haben. Gaben entwickeln sich erst im Tun. Ich bin Lehrer, ich habe 2 linke Hände und ich habe 10 Daumen. Keiner versteht mehr von Theorie als ich. Aber selbst ich weiß, schwimmen lernt man nicht, indem man eine Badehose anzieht und Schwimmvideos vom Fernseher guckt und dabei Schwimmbewegungen macht und vielleicht noch Schwimmlieder singt. Schwimmen lernt man nur im Wasser. Und ich glaube, Glaube und Gaben entdeckt man auch nur, wenn man losgeht, wenn man nass wird. Gott sagt, ich kenne dich durch und durch. Ich gehe mit und ich begab dich. dann geht das Abenteuer für Jeremia mit dem Auftrag los. Von heute an hast du Macht über Völker und Königreiche. Reiße aus und zerstöre, vernichte und verheere, baue auf und pflanze an. Was für eine Dimension, oder? Was für ein Auftrag. Du hast Macht. Du wirst ausreißen, zerstören, bauen, pflanzen. Und mit dieser Berufung beginnt die große Erfolgsgeschichte von Jeremia. Es wäre sehr nett, wenn ich jetzt Amen sagen könnte und könnte das beenden. Kann ich leider nicht. Denn wer die Bibel kennt, der weiß, die Geschichte von Jeremia sieht ganz, ganz anders aus. Das ist keine Erfolgsgeschichte, die jetzt losgeht, sondern es ist eine Geschichte, die ganz chaotisch ist. Der Jeremia wirkt in ganz chaotischen Zeiten. 627 bis 586 vor Christus. Seine Heimat, das Südreich Juda, ist Spielball im Machtkampf dreier Weltreiche. Das sind die Assyrer, die Babylonier, die Ägypter. Und in Juda fragt man sich, auf wen können wir uns verlassen, auf wen können wir bauen? Ganz kurz erlebt Jeremia den guten König Josia und danach ein Herrscher nach dem anderen, wo es schlimm ist und schlimmer wird und abwärts geht. Die suchen ihr Heil in Bündnissen, die verehren Götzen, auf Gott hören die kein bisschen. Und dagegen soll er Jeremia predigen. Dagegen soll er ansprechen. Und seine Botschaft ist ganz oft Klage, ist Unheil, Gericht. Ich fand es ganz cool, in der Predigt über diesen Text sagt ein Pastor mal, der Jeremia kriegt gesagt, du wirst nicht viele Likes kriegen für das, was du zu sagen hast. Wir könnten noch eins draufsetzen und könnten sagen, nee, der Jeremia wird ganz schön viele Shitstorms kriegen für das, was er so an Botschaft hat. Und der Jeremia, der verfasst deswegen auch die Klagelieder. Und ein Großteil seiner Botschaft ist Plus, ist Gejammere, ist Anklage. Wahrlich kein schöner Auftrag, den er hat. Und durch den Propheten Jeremia schimmert das immer wieder durch, was er für eine Biografie hat. Der Jeremia soll ledig bleiben, er hat nur wenige Freunde. Er sagt mal, Hohn und Spott sind meine täglichen Begleiter. In Jeremia 11 wird beschrieben, wie seine Nachbarn einen Mordkomplott gegen ihn machen. So sehr mögen sie ihn. Und seine Botschaft, die bleibt ungehört. Ganz prägend finde ich das Bild, wo er seinem Freund Baruch Gottes Worte diktiert und der König lässt sie sich vorlesen und reißt sie raus und hält sie in die Flammen und verbrennt das ganze Buch. Der Jeremia wird verhaftet und landet in einem Brunnen und das Ganze geht überhaupt nicht spurlos an ihm vorbei. Er ist sich seines Auftrags absolut unsicher. Er sagt mal, Herr, hast du mich überredet? Und er hat auch manchmal das Gefühl, als wäre Gott ganz weit weg. In Klageliedern 3, Vers 8 sagt er, und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er Gott sich die Ohren zu vor meinen Gebeten. Er hat meinen Weg vermauert. Es ist kein schöner Weg, den Jeremia geht. Kein schöner Auftrag. Und es gibt sogar Situationen, wo er den Tag seiner Geburt verflucht. Theologen haben ihm deswegen den Spitznamen gegeben, der weinende Prophet. Der weinende Prophet. Ist das nicht auch unsere Angst? Dass wenn wir das Risiko eingehen und uns auf Gott verlassen, dass Gott uns dann einen Weg führt, den wir gar nicht wollen? Dass Gott es vielleicht doch nicht gut mit uns meint? Dass er uns Wege gehen lässt, die wir schwer finden? Wenn es nach mir ginge, hätte ich gern jeden Tag Sonnenschein. So ein Gott, der mir ab und zu so ein Sahnehäubchen auf das gibt, wo ich es gerne hätte. Wo ich ein Gebet reinwerfen kann und kann mir am Wunschautomaten die Antwort rausziehen. So ein Gott, der mir wie Tony the Tiger, wenn ich mutlos bin, mit so einer Schale Cornflakes vorbeikommt, auf die Schulter klopft und sagt, mach mal. Aber so ist Gott nicht. Es gibt keinen Wunschautomaten-Gott. Wen es gibt, ist der souveräne Gott, der lebendige Schöpfer aller Dinge. Der mich und dich so sehr liebt, dass er den Himmel aufreißt und für uns Mensch wird und für uns stirbt. Ein Gott, der unsere Bitten hört, der für uns da ist. Ein Gott, der nicht alle unsere Wünsche erfüllt, aber alle seine Verheißungen. Ein Gott, der mich und dich in seine Nachfolge ruft, wie den Jeremia auch. Ein Gott, der mit uns einen Weg gehen will, der vielleicht nicht immer ein leichter Weg ist, der aber gesagt hat, ich bin dein Hirte, ich führe dich zu frischem Wasser. Ich bereite dir einen Tisch auch im Angesicht der Feinde. Und Gott, der uns vielleicht Wege führt, wo wir manchmal mit der Faust ankommen, und das dürfen wir bei Gott. der aber unsere Fäuste öffnen wird und wird seine Hand in unsere legen. Ein Gott, der uns einen Weg führen will, wo er uns zu seinem Ziel bringt. Nicht zu meinen Zielen, sondern zu seinem Ziel. Ein Gott, der einen Charakter in uns formen will, der ihn widerspiegelt. Das können schwere Wege sein und schwere Aufträge. Und der Jeremia, der erlebt das. Aber trotz all der Schwere, trotz aller der Not, was gibt es denn für einen besseren Platz als die Hand eines Gottes, der uns so sehr liebt, der allmächtig ist, der lebendig ist, der uns durch und durch kennt, der dabei ist, der mitgeht. Ein Gott, der auch schwere Wege führt, ja, aber der trotzdem ganz wunderbare Zusagen gibt. Und mit zwei dieser Zusagen, die Jeremia geben darf, will ich schließen. In Jeremia 31 schreibt Jeremia im Namen Gottes: Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wohlan, ich will dich wiederum bauen. Und in Klagelieder 3 schreibt der Jeremia: Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Lass es uns riskieren, an der Hand dieses Gottes zu gehen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater, hab Dank dafür, dass du uns durch und durch kennst und dass du uns liebst und dass du uns beauftragen willst und willst, dass wir was riskieren mit dir und dass wir es wagen mit dir und dass wir losgehen mit dir und dass wir entdecken, was du in uns an Talenten reinlegst und was du in uns entwickeln willst. Und ich möchte dich da um Mut bitten, dass wir dir vertrauen und dass wir mit dir gehen und dass wir an deiner Hand bleiben, auch wenn es Wege sind, die wir uns vielleicht manchmal ganz anders vorstellen, aber dass wir erleben, du stehst zu deinem Wort, du bist da, du hörst Gebet, du hilfst, du gehst mit. Gib uns da einfach den Mut und deinen Segen, dass wir dich immer wieder erleben und dass wir deine Botschaft weitergeben, Herr. Schenk du uns da deinen Segen. Amen. Wir singen das Lied von Jürgen Werth. Du bist der Clou. Vergiss es nie, heißt es, genau.